Jetzt ist die Zeit. Oder warum sich die Zukunft in der Gegenwart entscheidet.
Also wenn wir über Zukunft reden wollen, müssen wir eigentlich nur über Gegenwart reden. Wir müssen also sehen, wie wir uns zu der Gegenwart, in der wir uns vorfinden, verhalten wollen, um dann zu sagen, welche tagtäglichen Entscheidungen, die wir treffen, führen in eine Richtung, die wir nicht wollen. Also Zukunft haben wir immer nur in der Gegenwart oder Einfluss auf die Zukunft haben wir immer nur im Jetzt.
Marianne Gronemeyer ist eine der renommiertesten Soziologinnen Deutschlands. In der Gegenwart befindet sich unsere Gesellschaft am Ende eines Wirtschaftsmodells und Lebensstils. Zugleich steht sie vor der Aufgabe, einen Wandel zu schaffen in eine neue Kultur des Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Die Vorboten des Endes treten in multiplen Krisen zutage, wie der Finanz- und Wirtschaftskrise, in den globalen Konflikten um endliche Ressourcen, im Klimawandel und im Vertrauensverlust in die herkömmlichen Formen von Politik. Unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem zeigt sich darin als nicht nachhaltig und daher als nicht zukunftsfähig. Wenn die Entwicklung so weiterläuft, werden unsere Kinder und Enkel weniger Lebenschancen haben als die jetzige Generation. Und sie werden in einer unsicheren, gefährlichen und konfliktreichen Welt existieren müssen. Radikale ökonomische und politische Paradigmenwechsel sind nicht in Sicht. Aber es gibt Menschen, Bewegungen und Initiativen, die sich nicht länger lähmen lassen. Sie haben angefangen, sich und die Welt im Kleinen zu verändern. Sie setzen Visionen in die Praxis um. Wenn es uns um die Zukunft geht, müssen wir etwas in der Gegenwart tun, sagt Marianne Gronemeyer. Denn etwas zum Besseren zu verändern, das können wir nur im Jetzt.
Insofern ist die Gegenwart eigentlich der Betrachtungsgegenstand und nicht die Zukunft, wie wir sie haben wollen. Sondern wir müssen gucken, was uns an der Gegenwart so entsetzlich plagt, dass wir es nicht mehr ertragen wollen. Dann wird sich quasi wie von selbst eine andere Zukunft ergeben, wenn wir anders in der Gegenwart auf die Gegenwart reagieren. Und das hat mit dem, was morgen ist, zunächst einmal nur so viel zu tun, dass aus dem, was wir heute tun, etwas morgen sein wird. Damit bahnen wir Entwicklungen an. Aber das tun wir hier und jetzt und in diesem Augenblick und nicht in dem Sinne, dass wir vorauseilend die Zukunft gestalten. Wir werden sie allenfalls verlieren, aber nicht gestalten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die westliche Industriegesellschaft ökonomisch rasant zu wachsen. Das schuf Wohlstand und war auch ein wichtiges Mittel zum sozialen Ausgleich. Doch vor etwa 30 Jahren begann ein Prozess der Entkoppelung von ökonomischem Wachstum und Gemeinwohl. Zudem wurde deutlich, dass die wirtschaftlichen Wachstumsprozesse zunehmend an systemische Grenzen stoßen. Endliche fossile Energieträger und Bodenschätze, die ökologische Belastbarkeit der Atmosphäre, der Meere und der Böden, die Verfügbarkeit von Trinkwasser und vieles mehr. Auf all diese Endlichkeiten und Kollateralschäden, in der Ökonomie würde man von externen Effekten reden, darauf hat die Marktwirtschaft keine Antwort. Der britische Ökonom Sir Nicholas Stern bezeichnete den Klimawandel als das größte Marktversagen der Geschichte. Dieses Marktversagen wird aber von den ökonomischen und politischen Verteidigern der Marktwirtschaft entweder nicht eingestanden oder in seinen Konsequenzen massiv unterschätzt. Getrieben von der Geschwindigkeit der heranrollenden Krisen lautet ihr mantraartig wiederholtes Rezept weiteres Wachstum. Doch Wachstum ist längst kein Mittel mehr, um etwas zu erreichen, sondern Selbstzweck. Das sagte in Berlin lehrende Sozialpsychologe Harald Welzer. Für ihn ist Wachstum zum zivilreligiösen Dogma geworden.
Ich glaube überhaupt nicht, dass die Wachstumstheoretiker recht haben und ich glaube schon gar nicht, dass Wachstumspolitiker irgendetwas davon verstanden haben, was sie propagieren. Selbst wenn sie recht hätten, würde es nichts helfen, weil wir können mit einer fortschreitenden Setzen auf Wachstumswirtschaft, kommen wir an dem Punkt nicht vorbei, dass damit die Funktionsbedingungen dieses Typs Wirtschaft selber zerstört werden. Weil wenn ich systematisch Ressourcen übernutze, dann zerstöre ich das Fundament, auf dem gerade dieser Typ Wirtschaft gebaut ist. Und dann kann man sagen, ist unheimlich schön mit dem Wachstum, klasse, wir lieben es, wir beten es sogar an, nützt aber nichts. Ja, weil es im Kern gewissermaßen sogar unökonomisch gedacht ist.
Viel größer noch ist dabei ein ethisches Problem. Das jetzige System beschädigt massiv die Generationengerechtigkeit. Denn das Leben auf Kredit, sei er ökologischer oder finanzieller Natur, wird das Leben unserer Nachkommen belasten. Diese Botschaft ist nach Ansicht Welzers bei großen Teilen der Zivilgesellschaft und Wissenschaft bereits angekommen.
Die schlimmste Phase der Nachtmützigkeit und der Entpolitisierung der Zivilgesellschaft, die scheint mir überwunden zu sein. Im Moment tut sich was und es hat keine Gestalt. Das ist das Interessante. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, gemeinsame Nenner wiederzufinden. Das ist was anderes als Vision, sondern eher eine Formulierung von gemeinsamen politisierungsfähigen Interessen. Deshalb benutzen wir zum Beispiel den Begriff der Enkeltauglichkeit. Ja? Im Moment haben wir keine enkeltaugliche Kultur, weil wir verbrauchen die Zukunft derjenigen, die nach uns kommen. Jetzt drehen wir das mal um. Und dann sind wir plötzlich bei einem ganz traditionellen Begriff von unglaublicher politischer Sprengkraft, nämlich Gerechtigkeit und insbesondere Generationengerechtigkeit. Sowas, finde ich, muss man wieder ins Spiel bringen. Und dann können sich Leute einschreiben. Es hat jeder von uns, zumindest Menschen, die Kinder haben oder Enkelkinder haben, ein Interesse daran, dass die nicht schlechter leben als man selbst. Heißt, dass sie ihre Zukunftschancen nutzen können, wie wir in der Lage gewesen sind, unsere zu nutzen. Das ist ein elementares Phänomen von Gerechtigkeit. Jetzt nimmt man mal den Gegenwartszustand in vielen europäischen Ländern, Spanien, 50% Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt keine Demokratie, die sich das mittelfristig leisten kann. Das explodiert. Griechenland und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben ja hier ganz live vorgeführt, die Verletzung elementarer Gerechtigkeitsprinzipien, die aber die Menschen direkt merken. Und insofern glaube ich, dass der Schlüssel für die Wiederherstellung von Zukunftsfähigkeit tatsächlich auf der Seite einer engagierten Bürgergesellschaft liegen kann.
The American Dream, oder? Warum man schlafen muss, um daran zu glauben.
Dass wir uns nicht in einer Krise, sondern am Anfang eines großen Transformationsprozesses befinden, das haben helle Köpfe in der Gesellschaft bereits verstanden. Auch Künstler reagieren darauf. Gerfried Stocker ist künstlerischer Leiter des Festivals Ars Electronica in Linz. Ab Donnerstag dieser Woche wird es unter dem Thema The Big Picture, Weltbilder für die Zukunft, seine Pforten öffnen. Es fokussiert auf die Chancen, die sich in jeder Krise bieten. Wobei der Begriff Krise für Gerfried Stocker eine kollektive Illusion ist. Die Banken- und Schuldenkrise suggeriere, dass man mit Sparmaßnahmen eine instabile Phase nur durchzutauchen brauche, um nachher weitermachen zu können wie bisher. Doch die Erschütterungen liegen viel tiefer, sagt Gerfried Stocker.
Das, was es zum Sturz gebracht hat und in Frage gestellt hat, ist dieser allgemeine Glaube daran, dass dieser Finanzkapitalismus etwas ist, das die Gesellschaft als Ganzes tragen und weiterentwickeln kann. Weil die, die das intensiv etabliert haben, die haben alle wunderbar damit verdient, die haben ihre Machtsphären enorm ausweiten können, ob das im Bereich der Globalisierung ist, ob das dann im Bereich der ganzen Börsenspekulationen, Immobilien und so weiter ist. Also dieser ohne dies total selbstsüchtige und selbstzweckorientierte Finanzkapitalismus. Für sich ist der eine Erfolgsstory. Nur die Idee, dass das etwas ist, mit dem man Gesellschaft aufbauen und weiterentwickeln kann, die ist natürlich jetzt wirklich in Grund und Boden zerbrochen.
Doch die Eliten des Systems haben noch nicht verstanden, dass der Finanzkapitalismus seine Legitimität längst verloren hat, meint Stocker. Das zeige sich beispielsweise an ihrem völligen Unverständnis gegenüber dem sich globalisierenden Massenphänomen der Occupy-Bewegung.
Wie die ersten Occupy-Bewegungen losgegangen sind, waren die Zeitungen voll mit Kommentaren, ja eigentlich versteht man das nicht, das, ist das überhaupt noch eine Revolution? Na, das ist ja gar keine Revolution, weil die wissen ja nicht einmal, wogegen sie sind. Ne? Und das ist genau dieses alte Denken, also man geht raus, um gegen etwas zu protestieren. Aber da sind plötzlich Tausende, Zehntausende von Menschen auf der Straße, die nicht gegen etwas protestieren, sondern für etwas. Nämlich für ihr als für sich längst als Selbstverständlichkeit empfundenes Recht, Teil der Öffentlichkeit zu sein. Und zu sagen, wir sind die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist so eine unheimlich starke Verschiebung, die sich jetzt da abspielt, von dem Öffentlichkeit ist etwas, das so quasi draußen ist, nicht außerhalb von meinem Wohnzimmer, hinter meinem Gartenzaun, draußen auf der Straße. Und da gibt es die Politiker, die so in ihren Job machen. jetzt sind wir mittendrin in einer Generation, die wieder ganz neu begreift, Öffentlichkeit sind wir. Und ich glaube, das ist ein unheimlich spannendes Potenzial, weil was wir brauchen, sind sozusagen auch neue gesellschaftliche Vereinbarungen, Verträge sozusagen zwischen dem Staat, der Obrigkeit und uns Bürgerinnen und Bürgern, von der Parteiendemokratie hin wirklich zu einer Bürgerinnen- und Bürgerdemokratie. Die ist unaufhaltbar. Und ich glaube, das zeichnet sich sehr wohl in dem ab, was wir im Moment sehr oft belächeln.
Die Politisierung der Öffentlichkeit und das Vorleben von Gesellschaftsalternativen im Kleinen, das sind Hauptanliegen der Occupy-Bewegung und der Platzbesetzungsbewegungen von Madrid bis nach Athen. Der Wiener Künstler Oliver Ressler beschäftigt sich vorrangig mit Fragen der gesellschaftlichen und ökonomischen Transformation. Dieses Jahr auch im Rahmen des Steirischen Herbst zum Thema Truth is Concrete. Vor 12 Jahren begann Ressler sein Ausstellungsprojekt Alternative Economics, Alternative Societies, das auch in Buchform erschienen ist und das ständig erweitert wird.
Die Occupy-Bewegung ist natürlich wahnsinnig groß. Da gibt es hunderte verschiedene Gruppen, die jetzt nicht direkt miteinander verknüpft sind. Das heißt, es gibt dann durchaus verschiedene Gruppen, die stärker mit realpolitisch erfüllbaren Forderungen operieren und andere, die das noch immer verweigern. Das macht es aber auch gerade sehr interessant für mich, dass es nicht so eine zentralistische Regierung ist, wo einfach eine bestimmte Form, wie man jetzt Politik macht oder nicht macht, festgelegt wird, sondern dass es unterschiedliche autonom operierende Gruppen gibt, die auf nicht hierarchischen Weg über Versammlungen oder Arbeitsgruppen zu Entscheidungen kommen. Sehr oft sind das Entscheidungen, die auch im Konsens gefällt werden. Und dass sich so eben unterschiedliche Formen der Politik auch entwickeln.
Die neuen Platzbesetzungsbewegungen in New York, Madrid und Athen hat Oliver Ressler jüngst in seiner 3-Kanal-Videoinstallation Take the Square porträtiert. Die Platzbesetzungsbewegungen sind nicht hierarchisch strukturiert. Sie wenden sich gegen jede Art der Repräsentation. Ihre Aktivitäten werden auf direktdemokratische Weise bestimmt. Das Besetzen öffentlicher Räume dient dabei als Katalysator für die Herausbildung von Demonstrationen, Generalstreiks, Versammlungen und Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Schwerpunkten.
Also ich glaube, dass man diese Platzbesetzungsbewegungen jetzt nicht als ausschließliche Protestbewegungen sehen kann, sondern das sind Bewegungen, die Plätze geschaffen haben in dem Sinne, dass sie jetzt eine Struktur aufgebaut haben während dieser Besetzungen, die zu einem gewissen Grad einen Modellcharakter davon gehabt hat, wie jetzt in so einem kleinen Mikrokosmos als Experiment Gesellschaft organisiert werden kann. In dem Sinne, wie Entscheidungsfindungsprozesse ablaufen können, aber andererseits auch das, dass man einfach gewisse Angebote herstellt, also dass man zum Beispiel eine Open Library herstellt oder dass man bestimmte Nahrungsangebote herstellt oder dass man freie Zonen herstellt, wo man gratis Internet haben kann oder Ruhezonen einrichtet, wo man verweilen kann, ohne den Zwang haben muss, zu konsumieren.
Was jetzt schon möglich ist, von regionalen Vorreitern.
Ein Zentrum für gesellschaftliche Erneuerung ist im oberösterreichischen Schlierbach angesiedelt. Die vor 30 Jahren gegründete SPACE Zukunftsakademie. SPACE heißt lateinisch übersetzt Hoffnung und ist eine Abkürzung für Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen. Die Mitarbeiter von SPACE sehen sich als Innovationsdrehscheibe zur Unterstützung von Menschen und von zukunftsfähigen Initiativen in den Gemeinden und Regionen. Die Liste der Projekte ist lang. Biologische und regionale Nahrungsmittelversorgung, nachhaltige Standortentwicklung mit innovativen Konzepten zu erneuerbarer Energie und Verkehr, Zeitbankmodelle zum Austausch von Dienstleistungen, kreative Potenzialentfaltung im Verein mit Otello, dem offenen Technologielabor, wo Räume für kreatives und technisches Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. SPACE-Geschäftsführer Johannes Brandl entwickelt in der Gemeinde Vorderstoder zurzeit das Projekt Bürgerhaushalt.
Ein erster Schritt besteht darin, dass die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde verstehen sollen, wo gehen unsere Mittel hin, wie schaut es aus mit der Zukunft, mit der finanziellen Zukunft unserer Gemeinde. Wo kommen die Einnahmen her und wohin gehen unsere Ausgaben? Der zweite Schritt besteht dann darin, als Bürger, aus Bürgersicht zu prüfen, worauf sollte sich meine Gemeinde in Zukunft konzentrieren? Was ist mir sehr, sehr wichtig? Welche Projekte sollen unbedingt umgesetzt werden? Und wie können wir mit beschränkten Mitteln unser Zukunftsprofil, das wir gemeinsam erarbeitet haben, auch in den nächsten Jahren umsetzen, indem wir bestimmte Prioritäten setzen?
In einem dritten Schritt fragen sich die Bürger, welche Arbeiten sie in der Gemeinde übernehmen können, die dem Gemeinwohl dienen.
Bürgerhaushalt bedeutet also in der letzten Konsequenz, dass ich als Bürger und Bürgerin meiner Gemeinde aktiv ins Haushaltsgeschehen eingreife, indem ich Leistungen für die Gemeinde erbringe, die bisher vielleicht die Gemeinde erbracht hat, oder Leistungen erbringe, die bisher niemand erbracht hat. Intelligent sparen bedeutet, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung der Gemeinde und der Gemeinderat, und überlegen, welche Positionen wir uns in Zukunft sparen könnten. Entweder sparen, weil wir einfach darauf verzichten, oder sparen, weil Leistungen, die bisher bezahlt erbracht wurden von Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht unbezahlt, ehrenamtlich oder auf andere Art und Weise erbracht werden. In dieser Phase des Bürgerhaushalts sprechen wir alle Menschen an. Also egal, ob jemand eher projektorientiert arbeiten will oder ob er sagt, ich habe zwei Hände und mit diesen Händen möchte ich aktiv an der Gestaltung meiner Gemeinde mitarbeiten. Ich kann mir vorstellen, im Sommer die Wanderwege zu räumen, Wanderwege auszumähen oder im Winter und im Herbst Schneestangen zu setzen, Schneestangen zu streichen, war das Thema. Ich möchte mithelfen bei der Renovierung von Gebäuden, die der Gemeinde gehören, um sie für die Gemeinde Anliegen zur Verfügung zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, sagt da wie jemand anderer, durchaus auch Bürotätigkeiten zu übernehmen, einfache Hilfstätigkeiten im Sekretariat zu übernehmen, über bürgerschaftliches Engagement, solche Leistungen auch abgedeckt werden.
Neben dem gemeinwohlorientierten Bürgerhaushaltsprojekt gibt es seit Mai 2012 ein Projekt zur ethischen Geldveranlagung in der Region Kremstal. Es heißt Mehrwertgeld. Die Idee dabei, die Bürger sollen entscheiden können, wofür die Banken das veranlagte Geld verwenden. Abgewickelt wird das Projekt von zwei großen Bankinstituten in den Bezirken Steyr und Kirchdorf, die sich geeinigt haben, das Mehrwertgeld zu unterstützen. Für die Umsetzung verantwortlich ist Alexander Hader. Er ist bei Space Prozessbegleiter für die Gemeinde- und Regionalentwicklung.
Es funktioniert ganz konkret so: Sie können, wenn Sie wollen, mit Ihrem Geld auf die Bank gehen, bei uns in der Region, und sich einen Mehrwertgeld-Sparbrief kaufen oder in einen Mehrwertgeld-Sparbrief investieren. Dann garantieren wir Ihnen und auch die Bank Ihnen, dass Ihr Geld garantiert in der Region bleibt, in der Region investiert wird, dass Ihr Geld für ethisch korrekte und vor allem für nachhaltige Projekte eingesetzt wird. Dazu gibt es einen Mehrwertgeldverein, der ist im Hintergrund, und dieser Verein prüft alle Kreditanträge, und da bin ich schon beim zweiten Produkt, dem Mehrwertgelddarlehen oder Kredit. Also dieser Verein prüft alle Kreditanträge auf regionale, auf nachhaltige, auf ethische Kriterien. Also auf der einen Seite kann die Sparerin, der Sparer sein Geld mit gutem Gewissen in der Region veranlagen. Es beruht auf einen quasi Zinsverzicht, also man bekommt nur einen symbolischen Zinssatz von einem 0,25%. Das ermöglicht im Gegenzug einen Kreditnehmer, der vielleicht eine tolle Idee für eine Unternehmensgründung hat oder einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in Richtung biologische Landwirtschaft umstellen möchte und Direktvermarktung starten möchte und dazu Geld braucht. Diese Personen oder diese Unternehmen können sich um einen Mehrwertgeldkredit bewerben und bekommen durch den quasi Zinsverzicht einen sehr, sehr kostengünstigen Kredit.
Die ehemalige Geschäftsführerin von Greenpeace, Ira Mollei, ist Coach und Organisationsentwicklerin. Das Herzensprojekt der Wienerin ist aber die Mutmacherei. Auf der Website mutmacherei.net hat Ira Mollei über 500 Initiativen und Projekte aus aller Welt gesammelt, die innovative Lösungen für eine zukunftsfähige Welt darstellen. Im Offline-Bereich bietet das aus 9 Personen bestehende Team der Mutmacherei konkrete Unterstützung für Menschen, die gute Ideen in die Praxis umsetzen wollen.
Die Moodmap ist eine große, große Sammlung von Projekten und Initiativen, die uns Mut machen und die wir gerne der Welt, der breiteren Öffentlichkeit auch vorstellen möchten. Das sind lösungsorientierte Projekte aus verschiedensten Bereichen. Das ist zum Beispiel der Verkehrsbereich. Ja, was gibt es vor allem im städtischen Bereich an Entlastungsmöglichkeiten im Verkehr? Viel kommt aus dem städtischen Bereich, Projekte, wie man zum Beispiel Ernährungssicherheit auch in Städten herstellen kann. Urban Gardening, Guerilla Gardening sind da so ein paar Schlagworte, wo wir viele Projekte dazu gesammelt haben, Gemeinschaftsgärten. Es gibt Projekte, die alternative Wirtschaftsmodelle vorstellen, wo der Fokus nicht primär darauf liegt, dass ein paar wenige den großen Profit einfahren, sondern dass es allen gut gehen kann. Es gibt Beispiele aus dem Bildungsbereich, wie Bildung auch stattfinden kann durch mehr aktive Beteiligung. Es gibt Beispiele über alternative Wohnprojekte, über Co-Housing, über Ökosiedlungen, sowohl bestehende als auch welche, die gerade im Entstehen sind und sich über Zulauf noch freuen würden. Das heißt, es ist eine ganz, ganz breite Sammlung an Themen, die möglichst eben das Leben und die Aspekte, die zurzeit eben globale Probleme aufwerfen im Leben, abdecken sollen.
Unter den zahlreichen Beispielen findet sich die Initiative Clean Up Your Country, eine Idee aus Estland. Dabei gelang es engagierten Bürgern, alle illegalen estnischen Mülldeponien binnen eines Tages aufzuräumen. Wie das Projekt umgesetzt werden konnte, erfährt man in einem Handbuch, das die Esten für Nachahmer online gestellt haben. Die Slowenen haben die Idee bereits erfolgreich nachgemacht. 250.000 Menschen haben ihr Land binnen eines Tages aufgeräumt. Neben großen Projekten wie diesen finden sich aber auch kleine Initiativen wie die Freebox von Massimiliano Skiliero. Dabei geht es um eine Schenkbörse für brauchbare Dinge, die normalerweise auf dem Müll landen würden. Die Raumplanerin und Organisationsentwicklerin Anita Frank ist eine der Mutmacherinnen im Team von Ira Molay. Sie beschäftigt sich unter anderem mit nachhaltiger Architektur.
Da haben wir gesammelt mittlerweile fertige Pläne für, wie kann man Häuser aus Paletten bauen, die sowieso überbleiben in unserem Wirtschaftssystem, Häuser aus Stroh bauen, Häuser aus Karton und Papier, Häuser aus Lehm. Also es gibt schon so viele nachhaltige, wiederverwertbare, wiederverwendbare Materialien. Diese Palettenhäuser, das war ein Projekt an der Technischen Universität Wien im Architekturstudium, die verwenden einfach klassische Paletten, die sozusagen im Logistikgewerbe, im Transportgewerbe überbleiben und stapeln und verbinden die so miteinander, dass die sozusagen als Bodenwände, Decken dienen und keine anderen Materialien, außer die Türen, Fenster, Glas brauchen, aber ansonsten keine anderen Materialien wie Beton oder Ziegeln oder sonst wie.